Zarte Bitter Crime Stories live aus Bonn mit Stefan und Micha. Wir sind verbunden mit Jule. Wir rufen Essen, wir rufen das Ruhrgebiet. Hallo Jule.
Hallo, guten Abend.
Wir sind also zu dritt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und es ist mal wieder Zeit für eine Folge Crime Stories von Zart und Bitter mit voller Kapelle. Drei Leute sind hier und wir reden über einen Fall. Stefan sitzt neben mir, wir sind hier in meinem Wohnzimmer.
Ja.
Hallo Stefan.
Hallo, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich.
Ich freue mich auch sehr.
Ja, und Jule hat einen Fall mitgebracht, ne?
Ja, Jule erzählt und wir beide hören einfach nur zu. Wir wissen nicht, worum es geht. Ja. Und wir sind ganz gespannt und wir wollen auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gar nicht auf die Folter spannen und einfach direkt loslegen.
Ja, Moment, vielleicht noch eine Kleinigkeit, weil es gibt ja manche Leute, die haben die Folgen vorher noch nicht gehört. Wir machen natürlich diesen Crime Talk und Jule ist sehr, sehr oft bei uns eingeladen, weil sie als Autoren und Redakteuren auf Filme dreht über echte Crime-Fälle. Und du bist also sehr nah dran an diesen Geschichten und deshalb bist du immer ein sehr, sehr willkommener Gast bei uns.
Ja, du gehörst ja schon zum Ensemble.
Eigentlich schon, ja.
Sag mal das so.
Jetzt muss ich das aber richtig stellen. Ich bin ja keine Redakteurin. Redakteurin bin ich nicht.
Also ja, aber Autorin habe ich doch.
Autorin schon. Genau.
Das ist was anderes, Stefan.
Das stimmt.
Ich hätte es aber auch nicht gewusst.
Autorin. Ja. Dann ist ja gut, dass du das korrigierst, Jule.
Also du gehörst jetzt zum Zart und Bitter Ensemble. Sagt man das überhaupt? Heißt das so? Dass
ja klar, wieso? Dann können wir noch
ja,
was
Ensemble?
Sagt man das
Fall.
So?
Ja.
Gibt es das Wort überhaupt?
Klar.
Kommt das vom Theater?
Ja, klar.
Ja. Okay, dann habe ich es richtig. Habe ich dieses Fremdwort mir richtig notiert vorher. Jule, erzähl doch mal von deinem Crime-Fall, bitte.
Okay, wir möchten nämlich gerne eine kleine Zeitreise machen. Eine Zeitreise ins Jahr 2006. Was war 2006?
Fußball-WM.
Da klingt bestimmt, genau, ne? Oder?
Ja.
Sommermärchen.
Ja.
Wir sind noch kurz bevor dieses Sommermärchen anfängt. Wir befinden uns nämlich im Mai. Mhm. Da war Angela Merkel zum Beispiel gerade ganz frisch im Amt. Es gab noch kein Instagram, kein WhatsApp, keine Alexa, also so gut wie gar keine Smartphones, kein Netflix. War noch irgendwie eine Zeit, ich weiß gar nicht, was hat man da eigentlich die ganze Zeit gemacht? Keine Ahnung.
Aber, das Gleiche wie jetzt. Nur
was meinen?
Das Gleiche wie jetzt, nur ohne es zu posten.
Nur ohne Insta. Genau.
Ohne Selbstdarstellung. Ne? Ja.
Genau. Das war der 18. Mai 2006. Das war ein Donnerstag. Mhm. Ein bisschen trübes Wetter da noch für so einen Mai. Noch gar nicht so wirklich frühlingshaft. Ein bisschen wolkenverhangen, regnerisch. Und wir befinden uns in München, in Schwabing, in einer Altbauwohnung. Da wohnt ein Mann mit seiner Verlobten. Er ist damals 30 Jahre alt, sie ist 28. Die sind ganz glücklich zusammen, schon seit der Jugend, leben da ein wirklich tolles Leben zusammen. Er studiert Jura und später Theater. Das wissen aber noch nicht so alle seine Freunde. Das wird nachher noch eine ziemlich große Rolle spielen. Die denken eben noch alle, okay, der ist ein Jurastudent und seine Verlobte, die ist Sonderschullehrerin.
Wie alt war er?
30.
Er war 30.
30 damals. Und Jurastudent, also schon ein älteres Semester wahrscheinlich. Ne?
Genau, ganz genau.
Okay.
Und das mit dem Jura, das wird eben noch eine große Rolle spielen. Da wirst du ja auch noch ordentlich mitreden können, Stefan. Du hast es auch studiert, oder? Das ist ja dann, begleitet
absolut
einen so ein bisschen, ne? Oder das ist irgendwie spielt eine große Rolle, oder?
Wenn Stefan man ist einer der Top-Juristen in Bonn.
Ich habe
extra für den Crime Talk
ich
studiert,
oder nicht? Sogar bis zum zweiten Staatsexamen und ist auch dann beendet mit dem zweiten Staatsexamen.
Also vor Gericht würde ich mich direkt von Stefan vertreten lassen.
Ja.
Oh, mega, okay.
Der boxt also mich raus.
Ja, ich würde mir Mühe geben. Auf jeden Fall.
Also ich werde dafür sorgen, dass ich mir nichts zu Schulden kommen lasse, um nicht vor Gericht
aber
zu
falls.
Aber falls, dann komme ich nochmal auf Stefan zurück.
Ja.
Okay, zurück nach München ins Jahr 2006.
Genau, da ist das so, dass die beiden sich an diesem Donnerstagvormittag verabschieden. Er sagt zu seiner Freundin oder zu der Verlobten eben so, tschüss, ich bin gleich wieder da, kannst die Suppe irgendwie dann nochmal aufwärmen, da hätte ich jetzt heute Lust drauf und gegen Mittag müsste ich eigentlich zurück sein und verlässt diese Wohnung. Fährt dann über die Münchner Straßen hin zum Polizeipräsidium München. Da hat er einen Termin, er muss eine Aussage machen, weil er als Zeuge geladen ist. Er hat zwei Tage zuvor einen ganz grausigen Fund gemacht. Er hat seine seine Tante aufgefunden, ermordet und stand unter Schock, wurde behandelt und konnte seitdem auch, so sagt er, nicht mehr so wirklich schlafen, nicht mehr wirklich viel essen. Also es ging ihm offenbar nicht so wirklich gut. Könnte man nachvollziehen, wenn das so, wenn man ihm da so folgt. Er kommt auf das Präsidium, muss da zum Chef. Der Chef, den kennt ihr auch. Das ist der Josef Wilfling, der spielte schon mal eine ganz große Rolle bei euch in
berühmte Münchner
zwei, genau, der Münchner Ermittler, ein Superstar unter den Ermittlern. Der gilt als der Columbo von Bayern, der kriegt sie alle, der bekommt wirklich jeden Mörder überführt, der schafft es, auch Unschuldige sozusagen vor Gericht zu bringen, zu verknacken, weil der wirklich, also er gilt als genial, schlichtweg.
Über den haben wir mal gesprochen in der Crime Stories Folge. Zwei Münchner Prominente, wo es um Mooshammer und Sedl Meier ging.
Genau. Ja. Ne? Da hat er beide, meine ich, beide Fälle hat er gelöst, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja.
Warum ist der so gut? Was kann der?
Der hat nachher, das ist ganz interessant, der hat in seiner Rente 4 Bücher darüber geschrieben. Und er sagt, seine Verhörtechnik ist ganz besonders. Er schafft es, dass er den, der vor ihm sitzt, dass er den so einwickelt, dem so das Gefühl gibt, Mensch, du kannst dich hier fallen lassen, du kannst mir auch so ein Stück weit vertrauen. Er sagte wohl irgendwie, das ist ganz wichtig, dem nicht das Gefühl zu geben, so, ich weiß ja eh, wie es gelaufen ist und jetzt, ich kriege dich gleich an den Hammelbeinen, sondern dem erstmal so ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und damit schreibt er sich zumindest auf die Fahnen, bekommt er sie alle. Und das ist wohl wirklich auch so gewesen. Also der hat richtig, richtig viele Fälle gelöst. Lag allerdings auch ein paar Mal grundlegend falsch. Zum Beispiel in dem Fall Günther Kaufmann. Habt ihr davon schon mal gehört, dass der ja, ne, der war angeklagt und hat sich, ist des Mordes. Er soll wohl irgendwie einen ermordet haben und der Wilfling hat den verhört. So lange, bis dann nachher der Günther Kaufmann, das ist dieser Schauspieler, ne, der dann zu ihm gesagt hat, jetzt wollen Sie ein Geständnis von einem, der es nicht war, dann kriegen Sie eins. Und das hat der als Geständnis gewertet und das ist nachher tatsächlich vor Gericht auch durchgegangen. Der ist verknackt worden, bis dann eben 2 Jahre später der echte Mörder ermittelt wurde und der Kaufmann wieder freigekommen ist. Also der Wilfling da eben total falsch lag mit. Sehr aber Wahnsinn. Das hat ihn nicht gestört, dann sogar nachher noch zu sagen, ich bin vollkommen überzeugt davon, dass der Günther Kaufmann doch was damit zu tun hatte.
Ich wusste gar nicht, dass der da mal vor Gericht stand.
Ja, der war sogar im Knast. Ja. Und das hat eben auch der Wilfling geschafft, in Anführungsstrichen. Also man kann eben einerseits sagen, das ist ja schon irgendwie genial, wie der das macht. Aber ja, vielleicht eben auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen fragwürdig. Und das passiert jetzt wohl auch offenbar unserem Mann aus der Altbauwohnung, der eben ja denkt, er kommt auf dieses Polizeipräsidium, um eine Aussage zu machen.
Ja.
Und er setzt sich hin in das Zimmer von dem Wilfling und wundert sich, fragt auch mehrmals nach, was werden mir hier für komische Fragen gestellt? Bin ich jetzt eigentlich immer noch in der Aussage oder gelte ich hier irgendwie als Beschuldigter? Wird mir irgendwas zu Lasten gelegt?
Wegen seiner Tante, Wilfling, die tot aufgefunden wurde.
Genau, das, ne, dazu kommen wir auch dann gleich noch. Und der Wilfling dann wohl mehrmals sagt, ja Freundchen, haben Sie hier irgendeine Beschuldigung? Belehrung gehört? Offenbar ja nicht. Also wer ist hier ein Beschuldigter? Erstmal niemand. Also der hat den irgendwie so komisch zappeln lassen, offenbar. Das sagt jedenfalls unser Mann aus der Altbauwohnung.
Ja, ich weiß, ich kann mich so dunkel noch aus dem Studium erinnern, dass du wenn du jemanden verhörst und du lockst irgendwas aus dem raus, was ihn, was weiß ich, verdächtigt macht oder so, kann man das vor Gericht nur verwenden, also dieser verhörende Polizist, das kann das nur verwenden vor Gericht, wenn er ihn vorher belehrt hat, dass er jetzt als Täter verhört wird oder Verdächtiger.
Genau so ist es. Ne? Genau so ist es. Und das wird nachher noch eine Riesenrolle spielen.
Ach so.
Der ist nämlich bis dahin wirklich, der ist stundenlang, sozusagen, befindet er sich in einer Aussage. Und eben genau, der hat keine Beschuldigtenbelehrung gehört, also gilt er auch nicht als Beschuldigter. Darauf beruft sich auch immer wieder nachher dieser Kommissar, der Wilfling, das wird noch eine riesengroße Rolle spielen. Mhm. Und dieser Mann weiß aber eben trotzdem gar nicht so wirklich, wie ihm geschieht. Er behauptet eben später, ich war auch total übermüdet, ich hatte Hunger, ich wusste gar nicht, was der von mir wollte. Er behauptet auch, der Kommissar habe sich immer zwischendurch vor ihm aufgebaut, wäre ihm auch ganz schön nahe gekommen, hätte auch zwischendurch mal gesagt, das ist doch alles großer Scheiß, was du da erzählst. Also er hat sich gewundert, was denn eigentlich los ist mit diesem Kommissar. Das ist seine Version. Mhm. Und fragte eben auch mehrmals, ja, muss ich jetzt einen Anwalt anrufen? Wo befinden wir uns jetzt eigentlich gerade? Und der Wilfling soll aber, das ist die Version des Mannes, eben nicht so wirklich sich geäußert haben, sondern soll immer nur wieder gesagt haben, ich bin einfach interessiert an der Wahrheit und das, was du mir erzählst, das stimmt alles gar nicht und erzähl mir jetzt bitte die Wahrheit, dann lasse ich dich in Ruhe. Mhm. Allerdings passiert das nicht. Dieser Mann sitzt da stundenlang. Zwischendurch wird auch mal eine kurze Pause gemacht. Wilfling sagt auch, der hätte ja dann auch sagen können, ich kann jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt nach Hause, ich möchte abbrechen. Hat er aber auch nicht. Er hat sich weiter diese Aussage getätigt, weil er ja offenbar auch fertig werden wollte, weil er jetzt endlich nach Hause wollte. Der Wilfling hat ihn aber nicht gehen lassen. Er hat ihn bis zum Abend die Aussage tätigen lassen, bis dann plötzlich das Blatt sich wendet. Und er dann sagt, so, okay, und jetzt befinden wir uns an dieser Stelle. Jetzt hörst du die Beschuldigtenbelehrung und bist verhaftet und kommst in Untersuchungshaft. Mhm. Ihm wird vorgeworfen, 3 Tage zuvor seine Tante ermordet zu haben. Mit 24 Schlägen gegen den Kopf, mit einem hammerartigen Gegenstand. Und das Ganze soll passiert sein aus Habgier. Die Tante war nämlich Charlotte Böhringer. Das ist eine Society Lady im weitesten Sinn.
War die nicht mit einem Diplomaten verheiratet?
Das kann gut sein. Oskar Böhringer war, ich weiß gar nicht jetzt, ob er Diplomat war, auf jeden Fall schwerreich, Millionär. Ihr selbst gehörte das Isar-Parkhaus an der Baderstraße. Also das ist wirklich ein richtig großer Parkhauskomplex mit Dauerparkplätzen und mit Tankstellenbetrieb.
Nur ein Parkhaus zum Multimillionär geworden. Ne?
Wahrscheinlich.
Muss also halt in der richtigen Stadt
stehen. Ein gut florierendes Unternehmen mitten in der City, also völlig prominent. Jeder kennt dieses Parkhaus, ne, an der Baderstraße von Böhringer. Und das gehörte eben dieser Charlotte Böhringer. Sie selbst war, als ihr Mann ist verstorben, sie war dann Witwe. Sie selbst war nicht so wirklich fähig, dieses Parkhaus alleine zu leiten, aber sie hatte tatkräftige Unterstützung, unter anderem von ihren Neffen. Genau, nämlich von unserem Neffen, der jetzt im Knast sitzt, der heißt Benedikt Todd und sein Bruder Marte Todd. Die arbeiten beide in diesem Parkhaus mit, da in der Tankstelle im Verkauf und helfen ihr. Und der große Traum schon von ihrem verstorbenen Mann war eben, dass die Neffen mal dieses Parkhaus übernehmen. Das war sein großer Traum und die Charlotte Böhringer wollte diesen Traum auch weiterleben. Ihre Voraussetzung war aber, dass ihr Studium erfolgreich zu Ende bringen sollen. Und der größte Traum war natürlich von Benedikt Todd dieses Jurastudium. Das war so ihr leuchtendes Vorbild. Irgendwie, der soll Jura zu Ende studieren. Das war ihr wohl ganz, ganz wichtig. Darauf hat sie viel Wert gelegt.
Und darf ich mal kurz fragen? Ja. Sie hatte selber keine Kinder, oder was?
Genau, hatte keine eigenen Kinder und hatte wohl zu diesen beiden Neffen ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Viele sagen auch immer wieder, gerade der Benedikt Todd galt so als ihr Lieblingsneffe. Er selbst hat das nicht so wirklich bestätigt. Er hat gesagt, was heißt Lieblingsneffe? Die mochte uns alle, die war auch ein bisschen crazy irgendwie. Also die hat die ganze Familie, die stammt ursprünglich aus Ungarn, die haben unglaublich zusammengehalten einerseits und konnten sich aber auch solche Kämpfe leisten, wirklich bis aufs, ne, haben sich so genervt manchmal, meinte er. Aber die haben wirklich immer ganz eng zusammengehalten, haben sich wirklich geliebt. Also das war ein gutes Verhältnis. Ne? Aber die war schon ein bisschen bisschen speziell. Also sie war wirklich so eine Society Lady, auch so ein bisschen überdreht irgendwie häufig, hat sehr viel Wert gelegt so aufs Äußere, auf das Ansehen. Ihr war das zum Beispiel auch ein Dorn im Auge, dass wohl die Verlobte von Benedict Todd, die war Sonderschul, heute sagt man Förderschullehrerin. Und das fand sie auch ein bisschen strange. Sie sagte, ach, mach doch was Anständiges. So eine Schule mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen, das ist doch nicht wirklich was. Da muss ein bisschen irgendwie was her, was man ein bisschen besser vorzeigen kann. So eine war das.
So Medizin oder sowas
wahrscheinlich. So, genau. Ja. Ne, da, was schon ein bisschen besser aussieht nach außen.
Hm. Und eine Frage zu der Familie nochmal. Du hast gesagt, die kamen ursprünglich aus Ungarn.
Genau.
Und genau, also hatten dann da diese Tankstelle und Parkhaus, also ich sag mal hart arbeitende Leute, aber eher einfache Leute. Warum waren
total.
Denn
die ganz einfach, ja, sie hat ja rein geheiratet. Ja. Sie hat den Oskar Böhringer geheiratet und wurde damit steinreich. Sie ist die Schwester von Benedikt Todds Mutter. Hm. So kam das, ne? Die kamen gemeinsam aus Ungarn hierhin und sie hat dann in München den Oskar Böhringer geheiratet.
Hm. Ach so, der Oskar war schon reich.
Genau. Und die hat den dann, das glaube ich ja, der war Millionär, ja. Genau.
Wo haben die dann ihr Geld gemacht und herbekommen und irgendwie? Über Generationen.
Also ich glaube, er hat wirklich dieses Parkhaus da aufgebaut, soweit ich weiß. Mhm. Er stand wirklich, der Name Böhringer steht wirklich seit jeher für dieses Parkhaus. Das gibt es auch schon urlange, dieses Isar-Parkhaus. Und das ist ein riesen Unternehmen. Damit hat der wirklich großes Geld.
Ja gut, dann kann man über die Jahre dann wahrscheinlich ziemlich reich werden. Ich kenne auch persönlich einen Typen, der aus total armen Verhältnissen kam und der hat so Schrottplätze gehabt.
Ah ja,
und damit ist er total reich geworden. Und irgendwann hat er Autohäuser gehabt und jetzt ist er steinreich. Und der kam auch so, ja genau. Und ich habe auch oft gedacht, so, wieso mache ich das eigentlich nicht? Hier so Schrottplätze. Ich kaufe mir mal einen Schrottplatz. Und damit Micha hier so einen Schrottplatz führen, oder Micha?
Total. Ja, so. Ja, ne? Hätte ich richtig Bock drauf, mit dir da Autoteile zu verkaufen.
Zu sortieren. Oder?
Ja, genau. Und hier am Auspuff zu schrauben.
Stimmt, aber die hatten tatsächlich auch mehrere Immobilien. Also die sind wirklich mit diesem Parkhaus offenbar richtig reich geworden, ja. Mhm. So ist es.
Okay.
Also beim Parkhaus gibt es jetzt irgendwie auch nicht so viel zu verwalten und zu machen. Das steht da einfach rum. Das muss nicht geheizt werden. Das muss vielleicht einmal im Monat gefegt werden und fertig, ne?
Ja, und diese, ja doch, das war schon recht viel Aufwand, glaube ich, weil diese Dauerparkplätze und Tagesparkplätze gab es. Und diese Dauerparkplätze, die müssen ja auch irgendwie, zumindest muss das ja
okay, die haben das dann alles
buchhalterisch gepflegt werden.
Wahrscheinlich genau. Alleine gemacht, ne?
Genau. Und ja, die haben, das spielt jetzt auch noch eine große Rolle, weil das ist jetzt echt ein bisschen besonders, ihre Wohnung, die Wohnung von Charlotte Böhringer, und damit auch, so viel darf ich schon mal verraten, der Tatort befindet sich genau in dem Parkhaus. Und zwar so,
im Parkhaus eine Wohnung.
Im Parkhaus, ganz genau, eine Penthouse-Wohnung. Die ist auch prachtvoll innen drin, aber durch so eine Stahltür sozusagen. Und niemand wird darauf kommen, also auch wenn du jetzt heute in dieses Parkhaus gehst, du würdest nie ahnen, dass hinter dieser Tür diese prachtvolle Wohnung ist. Krass. Bis auf so ein Guckloch, ein Spion ist an dieser Stahltür. Da wird man dann vielleicht denken, das ist ja jetzt nicht so eine normale Stahltür, die ins Treppenhaus führt. Und die aber wirklich mitten in diesen Dauerparkplätzen, am Rand dieser Dauerparkplätze steht diese Tür zu der Penthouse-Wohnung.
Hey, aber Moment, das habe ich noch nie gehört. Da ist so ein Parkhaus, überall Parkplätze?
Ja, und oben
dann,
drauf.
Und dann oben drauf eine geile Penthouse-Wohnung oder was?
Ja.
Umgeben von Parkplätzen.
Umgeben, beziehungsweise darunter sind die ganzen Parkplätze. Ja, das klingt echt erstmal auch sehr unwirtlich irgendwie. Ist vielleicht auch vom Lärm her. Ich meine, die ist eben auch mitten an der Hauptstraße.
Ja.
Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen speziell. Also da weiß ich eben nicht. Die hat eben so eine ganz tolle Dachterrasse auch gehabt. Aber jetzt weiß ich nicht, wie schön ist so eine Dachterrasse, wenn da nur pausenlos die Autos herbrausen. Ne? Mhm. Aber die Wohnung selbst, also wirklich vom Feinsten, ne?
Okay.
Aber die ist genau im oberhalb dieses Parkhauses.
Also das Geile an der Wohnung ist auf jeden Fall, du wirst nie ein Parkplatzproblem haben. Wenn ich mir das überlege, weil ich suche immer jeden Tag einen Parkplatz bei mir für
den Schuh. Die haben sowieso keinen.
Und wenn ich so ein ganzes Autohaus hätte, mit Autoparkhaus, wäre nicht schlecht. Ja.
Also ich habe mal gerade bei der Google-Bildersuche danach gesucht und da sieht man dann direkt dahinter ist die Münchner Frauenkirche und obwohl, das könnte auch ein anderes Parkhaus jetzt sein.
Och, Michael.
Aber hier, da sieht man,
hier guck, nicht unseren
da sieht man das dann da.
Dieser Parkhaus, ja. Baderstraße.
Ist auf jeden Fall. Das
Parkhaus Böhringer, Parkgarage Böhringer
ja,
heißt das.
Böhringer, das ist das. Ja, ja. Parkgarage Böhringer.
Und da sieht man auch so ein Dach dann oben drauf auf dem.
Ja.
Okay.
Ja. Und genau das ist ihre Wohnung. Und das ist eben auch genau der Ort, wo die Leiche lag, wenn man die Tür aufmacht, also so wie der Benedikt Todt das eben behauptet hat, er hat eben an dem 16. Mai, also zwei Tage vor seiner Aussage, die Tür geöffnet. Alle haben sich nämlich Sorgen gemacht um die Tante, weil die sich einen Tag nicht gemeldet hatte. Und er öffnet die Tür noch mit einem anderen Angestellten, sieht in diesen Flur, also man betritt durch diese Tür erst so einen kleinen Flur und dahinter geht dann eine Treppe nach oben in dieses Penthouse rein und sieht auf den ersten Blick, um Himmels Willen, was ist denn hier passiert? Alles voller Blut, ein Gemetzel muss da passiert sein. Der Körper seiner Tante, er sagt dann noch, er ist dann wie im Wahn dahin, hat sie noch geschüttelt, hat noch gedacht, ne, ist sie noch irgendwie ansprechbar? Die war eiskalt, da war überhaupt nichts mehr zu machen. Und er sagt, er stand sofort unter Schock. Nachher eben die Polizei kam und Krankenwagen kam, der wurde behandelt und wusste eben gar nicht, wie ihm geschieht. Ne, das ist seine Version. Mhm. Die Version von Wilfling, und die wird dann eben so weitergeführt, ist eine andere. Das ist eine Version, wo er schon an dem 15. Mai, also einen Tag zuvor, am Abend gegen kurz vor 7 seiner Tante vor dieser Stahltür auflauert. Er weiß nämlich ganz genau, dass sie jetzt gleich zu ihrem Stammtisch gehen wird. Und er lauert ihr da auf, hat einen hammerähnlichen Gegenstand in der Hand, wartet, bis sie die Tür öffnet und fängt sofort an, auf sie einzuschlagen, auf den Kopf und mit 24 Schlägen auf den Kopf und auf den Oberkörper ermordet er seine Tante. Sie, also drängt sie sozusagen noch zurück in diesen Flur, sie versucht sich noch irgendwie zu wehren, schafft das aber nicht mehr und sie stirbt dann nachher an massiven Schädel- und Kopfverletzungen und an dem Blutverlust.
Gibt es denn da, okay, du wirst es wahrscheinlich jetzt auch gleich auch, erzählen, aber dieser Ermittler, Wilfried, der behauptet das jetzt einfach so, dass das seine Version ist, der muss ja irgendwelche Anhaltspunkte haben, dass der jetzt zu diesem Schluss kommt, oder?
Ja, es gibt insgesamt, das wird nachher als sogenannter Indizienring, sich wie ein Indizienring um diesen Angeklagten herumschnüren. Es gibt 14 Indizien. Wir haben 14 Indizien, die nachher dafür sorgen, dass er eben wirklich vor Gericht gestellt wird. Okay. Das Problem mit diesen 14 Indizien ist, dass die gar nicht alle für seine Täterschaft sprechen, sondern einige von denen sind auch entlastend. Ich kann euch ja mal ein paar Beispiele nennen.
Ja, bitte.
Ein Indiz ist zum Beispiel die Händigkeit, also linke Hand, rechte Hand. Die Tat wurde mit der rechten Hand nachweislich ausgeführt. Mhm. Der Täter hat die Tür eben mit der linken Hand noch so offen gehalten, ne, wurde ermittelt. Und mit der rechten Hand hat er auf die eingeschlagen. Nachher bei den letzten 4 Schlägen kann vielleicht auch zur Hilfe die linke Hand mit dazu genommen worden sein. Aber diese Schläge wurden mit der rechten Hand ausgeführt. Der Benedikt Todt ist Linkshänder. Mhm. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass er nicht trotzdem, also quasi mit der rechten Hand jemanden ermorden konnte, quasi, das ist ja klar. Aber erstmal kann das ja dann nicht ein Indiz für seine Täterschaft sein, sagen zumindest seine Verteidiger. Und da denke ich ja auch erstmal, ja, ist ja auch so. Also da kann man ja jetzt nicht sagen, ist ja klar, dass der das war mit seiner rechten Hand. Mhm. Und jetzt kommt was ganz Absurdes. Das Gericht hat dann mal seinen Bruder gefragt, den Mate Todt. Hör mal, wie ist denn das eigentlich, der Benedikt Todt, wenn der im Auto sitzt, mit welcher Hand schaltet der?
Ich bin auch Linkshänder und schalte natürlich mit rechts.
Natürlich.
Wie soll das denn sonst
gehen? Also wie willst du denn bitte mit links schalten?
Ich habe mir kein Auto in England gekauft, extra deswegen. Ne?
Oder? Das wird ja gar nicht gehen. Und dann sagt natürlich der Martin Schott, ja, wie schaltet der ja mit der rechten Hand? Und dann sagen die, absurd. Alles klar, also der ist fähig, mit der, seine rechte Hand einzusetzen, also kann er die Tat mit der rechten Hand ausgeführt haben.
Ja gut,
haben.
Aber das
so viel
ist ja,
dazu.
Ne. Also ne? Das ist ja aber auch wirklich, also erstens, wie soll man sonst schalten, so schräg rübergreifen, geht ja nicht. Und, man könnte natürlich überlegen, hat er das vielleicht extra in die rechte Hand gelegt, den Hammer, um den Verdacht von sich wegzulegen, aber so, so weit denkt man noch nicht. Wenn man in so einer Situation voller Adrenalin, wenn man gleich irgendwie einen Menschen umbringt, dann denkt man noch nicht darüber nach, ja, dann mache ich das lieber mit der linken Hand.
Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas schon öfters mal versucht wurde, so von wegen, aha, ich bin Rechtshänder und will den Verdacht auf jemand anderen lenken und macht das mit meiner linken Hand. Und dass das dann absolut in die Hose ging. Dass man nicht getroffen hat, dass man vielleicht dann später festgestellt hat, das sieht so komisch aus, dieses Bild. Da scheint jemand das versucht also zu inszenieren und dass das dann auch eher dann belastend wird. Aber egal, kommen wir zurück zu den Indizien, die du erzählst.
Ja, das nächste, das ist eigentlich auch also ähnlich seltsam, das sind seine Kenntnisse über die Gewohnheiten der Tante. Mhm. Ja, gut, also klar, er wusste, dass die regelmäßig zu dem Stammtisch geht, also dass sie sich auch an diesem Tag um 19 Uhr zu diesem Stammtisch begeben würde. Das wussten aber ja zahlreiche andere auch. Und er konnte ja vor allem auch nicht ahnen, würde sie alleine aus dieser Wohnung herauskommen. Mhm. Hätte ja auch sein können, dass sie da schon jemanden empfangen hat, eine Freundin dabei hat, die gehen zusammen dahin. Also diese Kenntnis über diese Gewohnheit der Tante, dass sie zu dem Stammtisch geht, leuchtete zumindest jetzt in der Verteidigung auch nicht so wirklich ein. Die haben das irgendwie auch versucht zu zerlegen. Das Gericht hat das aber nicht so ganz zugelassen. Also die haben dann eben, die Staatsanwaltschaft hat das dann als irrelevant abgetan, ne, was die Verteidigung gesagt hat. Mhm. Ein weiteres Indiz ist noch das Motiv. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Indiz. Mhm. Das hat nämlich der Wilfling so fein rausgearbeitet und war sich da eben so hundertprozentig sicher und sagte, ja, der also ein besseres Motiv gibt es ja gar nicht. Der hatte eben Angst, dass seine Tante herausfindet, dass er nicht mehr Jura studiert und ihn deswegen enterbt oder ihn zumindest eben dann eben nicht mehr so begünstigt. Das war in seinen Augen ein glasklares Motiv.
War das denn so? Hat er nicht mehr Jura studiert?
Ja, das Problem jetzt an der Sache ist, er hat tatsächlich nicht mehr Jura studiert. Er hatte das Jurastudium abgebrochen. Hatte auch tatsächlich...
Größtes Verständnis. Aber
guck.
Habe ich auch oft drüber nachgedacht. Das Studium ist ein Albtraum.
Echt?
Total.
Echt?
Ja. Schrecklich.
Und ihm ging es ja offenbar auch so. Der hat dann nachher irgendwie Theater studiert und war damit viel glücklicher und sagte, Mensch, das ist doch viel besser und hat irgendwie auch seinen Weg gemacht.
Ja.
Und hatte aber offenbar trotzdem damit noch ein größeres Ego-Problem als du. Also der hat offenbar noch seinen Freundeskreis darüber im Unklaren gelassen, dass er abgebrochen hat. Aber, und jetzt kommt's, seine Tante hat das schon ein halbes Jahr lang gewusst. Das bezeugt der Steuerberater der Tante vor Gericht. Der sagt nämlich aus, der Steuerberater, der musste das irgendwie wissen, weil der Benedikt Todd ja Mitarbeiter war in der Parkgarage. Und der musste eben wissen, ist er jetzt noch immatrikuliert oder nicht, für diese Abrechnung, für diese Einschätzung der Steuern. Und hat dadurch die Tante befragt, wie sieht es denn jetzt aus, ist er noch Student, und hat dann eben mitbekommen, dass die Charlotte Böhringer sich beklagt hat, Mann, der hat abgebrochen, der beendet das nicht, und war darüber sehr unglücklich, war so ein bisschen enttäuscht irgendwie über den Neffen und fand das jetzt so ein bisschen blöd, dass
er abgebrochen
hat.
Du hast ja auch erzählt, wie extrem wichtig ihr das war.
Genau, ne? Und das hat er vor Gericht ausgesagt. Darüber gibt es sogar ein Protokoll. Das ist der Hammer, weil ja eigentlich in deutschen Gerichten wird ja nicht protokolliert. Und dadurch ist ja wirklich das, was nachher der Richter sagt, was der ins Urteil schreibt, das gilt. Das gilt. Da kannst du nichts mehr dran rütteln. Es wird nicht protokolliert. Du kannst nicht das Gegenteil beweisen. Hier sieht es jetzt so ein bisschen anders aus, weil es zwei Protokolle davon gibt. Und aus sicheren Quellen, sage ich jetzt mal.
Wieso gibt es denn Protokolle?
Zwei haben mitgeschrieben, unter anderem ein psychiatrischer Gutachter, der vor Gericht war, um den Benedikt Todt zu begutachten. Der hat da zum Beispiel mitgeschrieben. Und auch eine studentische Hilfskraft damals. Und das ist eben sehr, sehr interessant, dieses Protokoll zu lesen. Also aus Quellen kann man das eben bekommen. Und das ist sehr interessant, weil da wirklich zu lesen ist, wie der Steuerberater das auf mehrfache Nachfrage des Richters sagt, dass er sich sehr sicher ist, die Tante, die ist nicht von einem erfolgreich abgeschlossenen Studium ausgegangen. Das hätte ja auch ganz anders ausgesehen, dann hätte der groß gefeiert, ne? Sondern sie wusste, dass der abgebrochen hat und sie war enttäuscht.
Mhm. Warte, stopp! Ganz kurz noch. Ja. Wir haben hier gerade ein Problem. Ja. Okay, ja, dann erzähl weiter. Genau.
Wo war ich denn?
Dass der.
Ach ja, damit war ja dann quasi das komplette Motiv zerlegt. Aber.
Stopp mal
das
kurz.
Gericht,
ja. Ey, die ganze Zeit miaut hier diese Katze rum.
Das ist ein Kater.
Geist.
Ja, können wir, oder Kater, können wir das irgendwie abstellen, Micha?
Kater, hör auf zu miauten.
Okay. Also, okay, so, alles okay? Klar, jetzt ist ja, Ruhe. Gut, ja, alles klar. Gut. Okay, erzähl weiter.
Genau, damit war eigentlich das Motiv zerlegt. Das hat aber der Wilfling oder eben auch das Gericht vollkommen anders gesehen. Die haben eben gesagt, nein, die Aussage des Steuerberaters sei nicht eindeutig gewesen. So landet es dann auch später in den Unterlagen. Das ist nicht eindeutig gewesen. Man kann von einem beendeten Studium ausgehen. Oder die Tante ging offenbar von einem beendeten Studium aus und es sei nicht klar, ob abgebrochen oder nicht. Also das Motiv wird okay. sozusagen noch aufrechterhalten. Dann
finde ich sowieso, finde ich aber auch irgendwie alles, das sind aber schwache Indizien.
Ja, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt kommt noch eins und da werdet ihr hinten überkippen. Das ist nämlich der Oberhammer. Das betrifft auch einen Fall, den ihr schon leider sehr, sehr gut kennt. Und zwar ist das so, dass in der Spülmaschine von der Charlotte Böhringer ein Glas gefunden wurde mit einem Fingerabdruck, mit einer DNA-Spur, die einen sogenannten Spur-Spur-Treffer hatte. Ja. Spur-Spur-Treffer bedeutet zu einem anderen Fall. Und jetzt haltet euch fest, das war der Fall Ursula Herrmann. Über den habt ihr mal gesprochen, das war das
was?
Kind. Ja.
Das ja. ist dieser...
Das 1981... Ja,
das ist aber
in der Kiste
im Wald
vergraben wurde und da jämmerlich erstickt ist.
Ein Mädchen, ich glaube, sie war 12 Jahre alt.
Ja, und
ein kleines Mädchen.
Auf einer Schraube von dieser Kiste, wo dieses Mädchen drin gesteckt hat, war die gleiche DNA wie in der Wohnung von Charlotte Böhringer.
Das gibt's doch gar nicht.
Nee, das habe ich
also,
auch gedacht.
Also ganz kurz nur. Dieser Ursula Herrmann-Fall, den haben wir hier in der Folge ganz groß besprochen.
Ich weiß,
da
habe ich mich
tief rein recherchiert.
Ja.
Das war an so einem bayerischen See.
Ja.
Da haben die irgendwie so ein Mädchen entführt auf dem Weg nach Hause und das im Wald in so dieser Kiste versteckt, wie gesagt. Und die sollte eigentlich da aber auch überleben, glaube ich, weil die Lösegeld erpressen wollten. Und dann ist die denen aber den Entführern, ist dann dieses Mädchen in der Kiste im Wald erstickt.
So ist es.
Und dann hätten die fast niemals gefunden. Das war ein totaler Zufall, dass die Polizei die noch gefunden hatte damals. Und die hat alles umgegraben, alles umgedreht.
Ja.
Am Ende haben sie einen verknackt. Ist aber total fragwürdig, ob der das war.
Ja.
Teilweise geht man davon aus, das waren ganz andere Leute. Und zwar Leute, die in diesem Internat waren oder mit denen zu tun hatten oder so. Aber wie kann das denn sein, dass eine DNA-Spur...
Ein Fingerabdruck war es doch.
Was war das? Ein Fingerabdruck?
Ja, oder eine,
an einem Glas?
Nee, ich meine, an dem Glas war es, glaube ich, ein Fingerabdruck.
Ja, aber wie kann das
denn? Nee, DNA. Nee, muss ja eine DNA
gewesen sein. Okay, DNA.
Ein Fingerabdruck kann ja nicht ein Treffer gewesen sein. Genau, das war eine DNA, dieselbe DNA war auf der Schraube an der Kiste von der Ursula Herrmann.
Aber wie kann das?
Wahnsinn, ne?
Wie kann das denn sein? Also das ist ja wahrscheinlich 20 Jahre später erstmal.
Mhm. Ne? Ja.
Der Täter ist ja eigentlich verurteilt, sitzt im Gefängnis. Wie kann dann diese DNA plötzlich da in einem Glas sein?
Ja, das ist tatsächlich ein wahnsinniges Rätsel. Das hat auch, da bin ich auch unfassbar, ich bin vom Stuhl gekippt, als ich das gelesen habe.
Ja.
Und dachte, das kann doch gar nicht sein. Das Gericht hat es tatsächlich dann nachher abgetan. Also fremde DNA, die nicht zuzuordnen war, aber das spiele dann wohl keine Rolle mehr.
Kann das denn vielleicht auch sein, dass irgendwie durch Vertauschung bei der Polizei oder so da vielleicht irgendwie die DNAs vertauscht wurden und dann ist der von dem einen Fall etwas DNA in den anderen Fall gekommen oder so, dass das einfach eine Schluderei bei der Polizei war?
Ein Fehler, ja.
Weil das ist so unglaublich.
Also das ist ja Asservatenkammer oder sowas, meinst du, dass da, ja.
Ja, also das stimmt, ist ja Wahnsinn.
Passieren kann ja alles.
Ja.
Das kann schon sein.
Aber das ist ja nicht zum ersten Mal sowas vorgekommen, dass an einem anderen Tatort eine Spur von einem zweiten Tatort gefunden wird. Verbrecher gibt es ja auch. Es gibt ja auch Wiederholungstäter und so.
Also was natürlich passt, ist, weil beides in Bayern passiert ist.
Ja, genau.
Das war ja auch nicht weit von München entfernt. Das war, glaube ich, nur so 40 Minuten von München entfernt, dieser Ursula-Herrmann-Fall.
Zumindest ist es echt sehr, sehr seltsam irgendwie, ne? Genauso auch noch andere DNA, das ist auch ähnlich seltsam, zumindest auch wie die Polizei da gearbeitet hat, weil an dem Sakko der Verstorbenen, da wurde DNA von dem Benedikt Todt gefunden. Jetzt sagt er, ja gut, klar, ich habe ja auch, das ist meine Tante, ich habe die mit Bussi begrüßt, ich habe bei der gearbeitet, ich hatte jeden Tag Kontakt zu der, ich habe der im Sakko geholfen, galt ganz noch so von der alten Schule und habe ja vor allem sie auch aufgefunden und dann auch geschüttelt. Ich war ja so doof, klar, ich habe ja die Leiche noch angefasst und habe die geschüttelt. Mhm. Aber die haben wohl trotzdem gesagt, dass da noch DNA gefunden wurde über dem Blut, irgendwie so, oder unter dem Blut, so sagten die, irgendwie noch so in Blutpartikeln und das sei wohl, und auch mit Handschuh und sowas, und das sei wohl alles so ein Hinweis darauf, dass er das gewesen sei, mit der, dass die Tat, die mit Handschuhen nämlich begangen wurde, und er hatte diese Handschuhe an. Und das sei auch ein ziemlich eindeutiges Indiz. Und nachher kam aber auch raus, dass diese ganzen Spuren auch völlig falsch genommen wurden. Normalerweise ist das so, das hat dann auch mal so ein Tatortermittler gesagt, da wird ja alles haarklein abgeklebt, also wirklich Zentimeter für Zentimeter. Und an dem Sakko der Verstorbenen hatte aber offenbar Spurensicherer so einen Klebestreifen für so einen ganz großen Bereich genommen, der viel, viel zu groß wohl war, ne? Wo die eben sagten, dann kannst du ja gar nicht mehr auseinanderhalten. War das jetzt in der Blutspur oder war das außerhalb der Blutspur? Mhm. Und dann musste er tatsächlich sogar nachher vor Gericht zugeben, dass er jetzt nicht sicherstellen kann, ob diese Spuren auf dem Blut waren oder unter dem Blut oder auch neben dem Blut. Das konnte er jetzt gar nicht mehr sicherstellen. Und das ist natürlich auch schon, also zumindest muss man eben sagen, das kann ja dann nicht als so ein Indiz mit einfließen in so einen Indizienring, der sich um den Angeklagten zuzieht und seine Täterschaft belegt, ne, finde ich jetzt erstmal.
Klingt so, als wird da vor Gericht viel für den Verteidiger an Material sein oder was es zu bezweifeln gibt.
Total.
Und,
total, das haben die auch immer wieder versucht. Die haben immer wieder Hebel angesetzt, immer wieder gesagt, da gab es auch, das war wohl ein Verfahren, das seinesgleichen sucht. Das waren 93 Prozesstage und die wirklich, die sind ins Geschichtsbuch eingegangen, das ist sehr, sehr lang. Und teilweise tumultartige Szenen, also die bis dahin, dass der Verteidiger einmal seine Robe ausgezogen hat, hingepfeffert hat und gesagt hat, dieses Gericht ist ein Witz und hat den Gerichtssaal verlassen. Also eine größere Demütigung gibt's gar nicht. Da müssen sich Szenen abgespielt haben. Unter anderem, und das ist eben auch ganz, ganz bewegend jetzt noch und ganz wichtig auch in diesem ganzen Fall, der Benedikt Todd hatte die ganze Zeit oder hat auch noch immer einen ganz, ganz starken Rückhalt aus seiner Familie und seinem Freundeskreis. Es gibt da so einen ganz starken Unterstützerkreis, darüber gab es auch sogar schon mal einen Film, eine Kollegin, Daniela Agostini, die hat da einen ganz tollen Film zugemacht, Anklage Mord, ein Freund vor Gericht. Die hat das letzte halbe Jahr begleitet, dieses Verfahrens, und hat die Verlobte von dem Benedikt Todd und die Freunde begleitet dabei, wie sie versuchen zu kämpfen gegen dieses in ihren Augen eben Unrecht, dass eben ihr Benedikt steht da irgendwie vor Gericht und ist plötzlich aus so einem, der seine Tante tot aufgefunden hat, wird er jetzt plötzlich zu einem Mörder? Das kann doch gar nicht wahr sein. Also die dachten alle, dass sie sind irgendwie im falschen Film und haben gekämpft und haben gesagt, Leute, helft uns, irgendwie Spuren noch zu finden und so. Wir müssen irgendwie dem Benedikt helfen, den echten Mörder zu finden. Ne? Helft alle mit. Und waren aber erfolglos. Also es zeigte sich kein anderer. Alle anderen, und das ist jetzt eben nochmal ein wichtiges Indiz, alle anderen hatten Alibi, konnten eben sagen, ach, ich war gerade zu dem Zeitpunkt nachweislich gerade essen, und das konnten dann drei Leute bezeugen, dann waren die alle raus. Der Benedikt Todd hat genau an diesem Abend für so rund 2 Stunden oder etwas weniger kein richtig stichhaltiges Alibi. Er war wohl krank, seine Verlobte, die ist allein zu so einer Feier gegangen. Er war krank, wollte zu Hause so ein Gesundheitsbad nehmen, hat sich draußen irgendwie noch eine Zeitung besorgt und hat sich dann in die Badewanne gelegt, sagt er. Das Gericht sagt aber, nee, der lag nie in der Badewanne, sondern der ist dann mit dem Fahrrad zu seiner Tante gefahren, hat die umgebracht und ist dann schnell wieder zurückgefahren und hat dann um 19.34 Uhr hat er ein Telefonat angenommen. Das ist dann wieder bezeugt, das Telefonat. Und er kann eben nicht wirklich beweisen, er fragt sich dann zwar selbst, die Verteidigung hat das auch kritisiert, warum wurde das nicht gecheckt, hat er dieses Bad genommen oder nicht. Man hätte ja zum Beispiel auch Wasserstand irgendwie messen können oder sowas. Und das wurde nie gemacht. Also seine Behauptung wurde nie so wirklich überprüft, das ist deren Vorwurf, sondern es wurde offenbar alles so gegen ihn ausgelegt. Dafür gibt es auch einen total interessanten Fachausdruck. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist das, warte mal, wie heißt das denn nochmal? Confirmation Bias. Habt ihr das schon mal gehört?
Nee.
Confirmation Bias.
Ja, also das vor, ist also, wie sagt man das, wenn man so befangen ist und vor Urteile hat oder sowas?
Ja, und das dann nur belegen will, genau. Das ist wohl so, in der Psychologie wird das eben benutzt als Neigung, die Informationen immer nur so abzufragen, dass sie wieder in dein Bild passen. Und das passiert offenbar ganz unbewusst. Also die sagen gar nicht, das nehmen die sich nicht vor, jetzt zum Beispiel diese Polizisten oder das Gericht, sondern das machen die irgendwie einfach automatisch, weil die so davon ausgehen, dass der das gemacht hat, fragen die auch nur noch so in diese Richtung. Und alles passt immer wieder so in ihr Bild.
Also
der war das.
Das sieht, also das wirkt so ein bisschen so, als wäre es die Aufgabe der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, nachzuweisen, dass der das war. Den irgendwie ranzukriegen. Ja?
Das ist komisch, ne?
Also zumindest die Staatsanwaltschaft, das ist gar nicht deren Aufgabe. Die Staatsanwaltschaft ist eigentlich total neutral. Ja, die ist, man nennt die immer die Herren des Verfahrens, aber die muss eigentlich ganz objektiv sein. Also, das geht nicht darum, den unbedingt zu verknacken, so, ne, sondern die soll eigentlich neutral sein und nur rauskriegen, war es oder war es nicht. Und wenn nicht, dann soll sie ihn auch freisprechen. Deshalb wundert mich das so ein bisschen, dass die da alle so, ja, so sich da so reinsteigern, dass sie den jetzt unbedingt verknacken wollen. Also,
ja.
Also es wirkt schon fast wie so ein Ehrgeiz, den die da irgendwie befriedigt haben wollen oder so.
Total, genau so ging es mir da auch. Also vor allem, was eben, also dieser Kommissar als erstes eben, bei dem muss das wohl offenbar wirklich so gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das da echt so war, als würden sich da zwei Alpha-Männchen stehen sich da gegenüber und wer ist jetzt der Stärkere? Und er war eben dann natürlich der Stärkere, weil er am längeren Hebel sitzt. So klang das irgendwie ein bisschen, weil, also jetzt, wenn man das jetzt von außen betrachtet, weil der das so seltsam irgendwie ist, wie der das so umdreht, ne? Und er sich so vollkommen sicher war. Der Wilfling hat auch nachher noch, der ist eben leider verstorben, den selbst kann man jetzt dazu nicht mehr fragen, aber er ist noch ganz oft dazu befragt worden. Und was ganz interessant ist, da hat ein Kollege mit dem auch einen Podcast aufgenommen oder hat ein Interview geführt und daraus einen Podcast gemacht. Und der hat den dazu gebracht, dass der so sagt, ja, als ich an den Tatort gekommen bin, da habe ich doch sofort mit dem ersten Blick gesehen, dass das ein Linkshänder war. Und deswegen weiß ich auch sofort, dass das mein Täter war. Der Benedikt Todd war das. Und dann fragt er so, ja, aber Sie wissen doch, ne, dass da ermittelt wurde von den Kollegen, dass die Tat mit der rechten Hand begangen wurde. Und dann wird der stinkesauer, dieser Kommissar, dreht fast durch und sagt, ja, jetzt wollen Sie mir wieder das Wort im Mund umdrehen, ist ja jetzt auch egal, mit der rechten, linken Hand ist kein Beweis. Ich weiß auf jeden Fall, der war das. Und dann wundert man sich schon. Und jetzt kommt's, jetzt haltet euch fest, als dann der Kollege dieses Interview veröffentlicht hat, wisst ihr, was der Wilfling dann gemacht hat? Nee. Da hat der öffentlich zwei ganz lange Posts verbreitet gegen diesen Kollegen und hat gesagt, wie peinlich der denn wäre und ob er dafür Geld kriegen würde für diesen Schund und man sollte den doch anzeigen und wie er sich darauf hinablassen könnte, der wäre doch gekauft und wenn er nicht gekauft ist, wäre er dumm. Also da hat er den, und da habe ich gedacht, also das habe ich ja noch nie gehört, dass das ein Kommissar macht, also wisst ihr, wie ich das meine? Der wird ja entweder, wenn er jetzt sauer darüber ist und sich falsch zitiert fühlt, dann sagt er so, hör mal, Freundchen, ne, was war denn das jetzt für eine Arbeit?
Ja, also es ist einfach so, was war das, ein Journalist oder was war das?
Das war ein Journalist, also der ist auch immer noch Journalist.
Ja, der hat einfach Fehler aufgezeigt.
Voll!
In der Ermittlung oder im Verhör.
Oder war der stinkesauer.
Ja, und krass, da fühlt er sich als Narzisst in seinem Ego gekränkt und dann diffamiert er einfach den Journalisten und sagt, ja, der kann ja nichts.
Wahnsinn, oder?
Ja, aber einfach schlecht reden, so dass das, was er geschrieben hat, keine Wirksamkeit mehr hat.
Ja.
Also das ist eigentlich unmöglich. Finde ich auch. Einfach,
also das macht einen jedenfalls dann so stutzig.
Ich finde das irgendwie
auch,
wenn du das hörst. Also ich meine, du meintest ja, das wäre so ein ganz berühmter Verhörtechniker und der wäre so gut gewesen und so. Also das, was du mir hier erzählst, finde ich, wirkt das eigentlich nicht so gut. Sehr unprofessionell.
Ich wollte ihn ja jetzt nicht so schlecht reden, aber ja, ist wirklich ein bisschen komisch, ne? Dass der, also offenbar wirklich, der scheint ein ziemlich, also er hat ein sehr, sehr großes Ego und scheint das aber eben auch echt so transportiert zu haben. Und da fragt man sich eben, also das wurde ihm eben auch vorgeworfen, sollte das jetzt nochmal so ein ganz prominenter Fall für ihn werden? Mensch, das schaffe ich auch noch, den kriege ich jetzt auch hinter Gittern und hat er ja dann auch geschafft. Also das wirkt jedenfalls alles so. Und der hat offenbar eben auch, oder nicht nur offenbar, der hat ganz, ganz gute Verbindungen. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch mehr, das werfen jedenfalls die Verteidiger denen immer wieder vor, dass da auch so ein bisschen wie so Vetternwirtschaft, ne? Der eine spuckt dann dem anderen auch nicht in die Suppe und dann spielt er da auch mit und sagt, ja komm, jetzt haben wir schon mal den Schuldigen, jetzt machen wir da weiter. Also das klingt zwar krass, das kann man sich auch gar nicht vorstellen eigentlich, dass ein Gericht ja dann wirklich so arbeitet, das will man ja auch einfach gar nicht glauben, ne? Die sollen ja ordentlich arbeiten.
Ja, vor allen Dingen, das Gericht ist doch nochmal total unabhängig, das hat doch gar nichts, überhaupt nichts mit dem Polizisten
jetzt,
und den
Nochmal, wer der Richter war, das war der Götzl, der hat auch diesen NSU-Prozess geleitet, ne? Und der gilt als absolut genialer und vollkommen penibler und ganz pingeliger Richter, der wirklich auf alles achtet, auf alles und alles hört und alles nochmal hört und nochmal nachfragt. Also so, dieser Ruf eilt ihm eigentlich voraus, der ist jetzt auch eben in Rente und hat aber, also in diesem Prozess, muss ich sagen, was ich da alles lese, denke ich, oh, seltsam. Also da wird er irgendwie ein bisschen größer gemacht, finde ich, als er wirklich ist.
Also dieser Fall, der hatte ja bestimmt auch eine riesige mediale Präsenz. Münchner Prominente wird tot aufgefunden. Keine Ahnung, was es dann da so gibt. Münchner Abendblatt und die Reporter. Ist es der Neffe? Was verschweigt der Neffe? Könnte ich mir so vorstellen, dass so dann da auch schon extrem viel Druck erzeugt wurde. Und vielleicht kannten die Ermittler auch die Frau persönlich durch... ja, weil beide halt gesellschaftliche Personen sind von der Münchner prominenten Szene. Vielleicht hat das dann auch den Ehrgeiz auf eine ungesunde Art angestachelt. Könntest du dir sowas in diese Richtung vorstellen?
Also das kann ich mir zumindest vorstellen, wirklich. Und dass sie auch, genau, ne, dass sie auch unter Druck standen, da wirklich auch weiterzukommen. Die können ja dann nicht einfach irgendwie sagen, oh, jetzt okay, jetzt leuchtet uns ein, diese ganzen Indizien sind so ein bisschen schwammig, dann geht der Benedikt jetzt mal nach Hause und wir haben aber nichts, so ungefähr. Das ist eben auch schwierig. Also man kann ja jetzt nicht sagen, die haben nicht intensiv gearbeitet, 93 Prozesstage. Da haben die ja schon richtig viel versucht, so rauszukriegen, ne? Aber das klingt eben alles so. Und wir können ja jetzt auch mal dazu kommen. Wir können ja jetzt mal überlegen, was glaubt ihr denn?
Ich will noch gerade was einhaken. Götzl war auch der Richter im Mordfall Rudolf Mooshammer.
Ach, war auch beim Mooshammer.
Ja.
Ja, überleg mal, siehst du, dann ist er ja schon auch mit dem Wilfling da und so, ach ja, irgendwie, das ist ja alles eine Community da wahrscheinlich in München.
Also ich glaube auch, das war einfach, der Fall hatte zu viel Prominenz, da ging es um prominente Leute, weißt du, da stehen da steht der Justizapparat unter Druck, die müssen da was liefern, da muss jetzt was vorgezeigt werden. Was haben wir jetzt für ein Ergebnis hier? Wo ist der Schuldige? Ich glaube schon, so nach dem Motto, die stehen dann einfach unter Druck und dann, komm, wir müssen den jetzt irgendwie überführen. Wir müssen das jetzt hinkriegen.
Ja, du hast uns gefragt, was wir glauben. Finde ich immer sehr schwierig. So von dem Ganzen, wie du das erzählt hast, klingt das ja schon nach einer Verurteilung. Aber ich kann da nicht mehr zu sagen, weil ich das jetzt vermute, nur durch die Art und Weise, wie du das vorgetragen hast.
Also ich, gut, wahrscheinlich kann man jetzt noch stundenlang in die Details reingehen, die du jetzt nicht so detailliert erzählt hast, auch von den Indizien, die noch gegen ihn sprechen, angeblich. Aber ich glaube, dass von meinem Gefühl jetzt her, gut, ich kenne den Fall jetzt nicht bis ins Detail, aber ich glaube, ich finde, das hätte nicht gereicht für eine Verurteilung, weil
ist nicht gereicht.
Ja, weißt du, nur weil er kein Alibi hat und da irgendwie eine DNA an der Jacke gefunden wurde, wo er die Tante jeden Tag gesehen hat und dann noch dieses mit dem Jurastudium, was ja auch alles so unsicher ist und dass er ans Erbe wollte, ach, also ich finde das sehr schwach.
Ja, er war.
Und normalerweise müsste man doch dann im Endeffekt sagen, in dubio pro reo.
Also das Problem ist, er war ja halt auch da.
Genau.
Er hat sie halt gefunden.
Ja. Ne? Ja.
Das ist schon mal dann per se der erste Verdächtige, den man dann überhaupt hat.
Ja, aber
Moment.
Das ist auch für mich, weißt du, wenn ich jemanden umbringe, dann gehe ich doch nicht am nächsten Tag dahin und finde diese Person. Dann überlasse ich das doch vielleicht mal einem anderen. Oder? Ich finde das alles
da gehst du aber ja auch schon von was anderem aus, ne? Nur mal angenommen, er hat sie umgebracht und dann ist er vielleicht da gar nicht so dann dahin gegangen, sondern ist dann halt einfach zur Polizei gegangen und hat gesagt, ja, ich habe sie heute gefunden und das stimmte alles gar nicht, er weiß ja, was passiert ist. Und derjenige, der dann halt, der ist mit ihr verwandt und offenbar der Lieblingsneffe, und ja, er hat sich bei der Polizei gemeldet und hat sie gefunden, diese Blutspuren sind dann da auch da. Natürlich ist das dann erstmal ein ganz heißer Kandidat, und wenn man dann da auch noch sagt, ja, Alibi stimmt nicht so richtig und was ist hier mit Jurastudium, kannte sie das, wusste sie das, also das sich das dann auf ihn konzentriert, ist schon mal nachvollziehbar.
Ja, das ist auch so, also ich kann ja das mal verraten, paar Indizien sozusagen spielen ja auch nachher nochmal eine große Rolle, es kommt tatsächlich zu einem Urteil, am 12. August 2008 wird das Urteil gesprochen. Mhm. Und er wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, es ist nicht möglich, dass er nach 15 Jahren entlassen wird. Und damit fällt, also genau, nicht nur ihm, sondern eben auch seinem ganzen Umfeld, oder wird dann in diesem Augenblick klar, jetzt ist vorbei. Die gehen zwar dann noch in Revision, das wird abgelehnt. Und damit ist das Urteil rechtskräftig und der fährt ein. Und das ist echt, fand ich auch insofern eben interessant. Man muss sich ja immer eben überlegen, weil wenn man jetzt das Urteil liest, das ist schon so, also an manchen Stellen denkt man so, ja, klar, ist irgendwie schlüssig alles. Dann liest man das so durch. Und dann plötzlich kommen Stellen, wo du so denkst, hä? Dann steht da sowas zum Beispiel, ja, eben, ne, dass jetzt der Angeklagte ist Linkshänder, aber das ist dann irrelevant. Die Tat wurde mit der rechten Hand ausgeführt und er kann der Täter sein. Und das ist eben total seltsam, finde ich, weil das dann so komisch abgetan wird. Und es stehen auch manchmal so komische Mutmaßungen im Urteil. Da habe ich auch, das müsstest du mal sagen, Stefan, soll ich mal eine Stelle vorlesen?
Ja, okay.
Da dachte ich nämlich irgendwie, sowas habe ich ja noch nie gelesen, dass sowas im Urteil steht. Und zwar, jetzt finde ich das aber hier gerade nicht. Ich gucke noch mal einmal gleich. Also auf jeden Fall stand da sowas mit, er wäre dann, ach, hier habe ich es jetzt, Entschuldigung, dass es jetzt hier dauerte. Also, um keinen Hinweis auf seine Täterschaft zu geben, nahm der Angeklagte davon Abstand, das spätere Testament vom 20.11.2002 zu vernichten, da er nicht sicher sein konnte, wer von der Existenz dieses Testaments tatsächlich Kenntnis hatte. Und da dachte ich so, verstehe ich nicht, dass die sich sozusagen in das Denken von diesem Täter reinversetzen und so sagen, was der dann wohl gemacht oder eben nicht gemacht hat. Das kommt mir so komisch vor. Also die haben eben nicht nur Sachen da aufgeschrieben, wie die eben abgelaufen sind, sondern auch, was der sich dann da wohl bei gedacht hat. Und das fand ich jedenfalls seltsam. Ich dachte, da stehen eben wirklich dann nur so hieb- und stichfeste Sachen
drin. Ja, das ist so ein bisschen, wir erzählen jetzt mal, was der Täter gedacht hat.
Ja, komisch, oder? Das kann man doch nicht in so ein Urteil mit reinschreiben.
Also ich habe das auch nicht ganz verstanden, den Verdacht von sich abzulegen.
Genau, also es gab wohl zwei Testamente. Ja. Ne? Und in einem, er war eben Begünstigter, auch immer noch, und ihm wird wohl vorgeworfen, dass er nach der Tat, soll er da mal einmal nachgeguckt haben, in dem Büro der Tante nachgeguckt haben, ob er immer noch im Testament steht. Und dann ein anderes Testament eben, was da auch noch lag, wo er nicht begünstigt war, das hat er aber nicht vernichtet, um dann jetzt nicht irgendwie, ne, weil er ja nicht wissen konnte, ob noch jemand von diesem Testament weiß.
Ja.
Seltsam, oder? Also völlig komisch irgendwie.
Angeblich hätte er es nicht vernichtet, weil es sonst zu auffällig wäre, oder was?
Genau, ne? Und das ist die Begründung sozusagen, warum noch, also beide Testamente waren noch zu finden in der Wohnung. Und also eigentlich hätte man ja jetzt denken können, warte mal, wenn das doch der Benedikt Todd ist, schmeißt er doch das weg sozusagen, wo er nicht drin steht, so, ne? Nee, sagt das Gericht, der hat das ja extra da liegen lassen,
ist total damit man da nicht denkt. Der ist total konstruiert. Ich kann dir sagen, warum der das da liegen gelassen hat. Weil er nicht der Täter war, weil er einfach gar nichts gemacht hat.
Oder ist komisch, ne? Das ist doch voll seltsam. Also wie kann ich sowas denn in ein Urteil schreiben?
Ich verstehe das irgendwie nicht, dass die da. Ich habe das. Ne? Also sind das.
Merkwürdig. Das Krasse ist ja jetzt noch, also der ist ja dann im Gefängnis und ist ziemlich lange im Gefängnis oder war ziemlich lange im Gefängnis und sitzt wirklich im Gefängnis und die versuchen alles. Also die schaffen sogar auch nochmal Wiederaufnahmeverfahren, die scheitern aber. Und also ein Wiederaufnahmeverfahren bedeutet ja, dass das Urteil wirklich nochmal, es kann nicht mehr, das fand ich auch sehr interessant, ein Urteil in Deutschland, was mal einmal rechtskräftig ist, kann nicht mehr angefochten werden.
Ja, das stimmt.
Das bleibt so, ne? Ich meine, das ist ja auch schon, also einerseits natürlich irgendwie wichtig, da im Sinne dieser Rechtsklarheit, das ist ja schon auch wichtig, aber auf der anderen Seite ja in solchen Fällen, wo die sich irren, ja irgendwie auch schwierig, aber die Justiz gibt eben nicht gerne Irrtümer zu, ne? Oder gibt es gar nicht zu. Also
wir wissen ja nicht, ob das jetzt ein Irrtum ist.
Nee, aber, genau, da wissen wir es nicht.
Ja, aber er ist seit 2008 im Gefängnis und bestreitet die Tat nach wie vor. Und es gab auch mehrere Bestrebungen, da nochmal was Neues zu machen, aber das ist bisher nicht möglich. Und der aktuelle Stand ist, diese 15 Jahre sind ja vorbei, aber durch die anschließende Sicherheitsverwahrung hat sich da an seinem Zustand jetzt nichts geändert.
Doch, der ist letztes Jahr rausgekommen.
Ach.
Ja, letztes Jahr im April, 24. April, ist er plötzlich aus der JVA Straubing rausspaziert.
Ja, aber Moment,
seine ganze Familie war da.
Was heißt plötzlich? Ja. 15 Jahre später, ne?
Also ja, 17 Jahre war der im Knast, ja. Also seit der Tat eben oder kurz nach der Tat ist er eingefahren und dann letztes Jahr rausgekommen, 17 Jahre war der
abgesessen
im Gefängnis.
Halt, hat er seine Tat, ne?
Und er hat war dann, ja, genau, das war wohl dieses absolute Minimum, also der ist jetzt nach diesem totalen Strafminimum rausgekommen, weil er eben auch sich wegen guter Führung da eben ein bisschen Bonus erarbeitet hat und ein paar Urlaubstage irgendwie erarbeitet hat und dann durfte der raus. Ja.
Und er sagt immer noch, dass er unschuldig ist, ja?
Ja, und jetzt kommt der Oberhammer, er sagt sogar, jetzt können er und sein Verteidiger beweisen, wer es nämlich wirklich war. Das sagt er, das behauptet er. Ich bin so gespannt. Die arbeiten jetzt gerade daran, ein Wiederaufnahmeverfahren durchzubekommen. Das Problem ist, es ist wieder das gleiche Gericht zuständig, das Gericht Augsburg, für das Wiederaufnahmeverfahren. Also die machen sich nicht große Hoffnungen, dass das was bringt. Der Anwalt von ihm, der hat auch gesagt,
Augsburg?
Er hat das noch nie erlebt. Urteil wurde ja in München gesprochen und die Wiederaufnahmeverfahren wurden jeweils in Augsburg geführt, aber immer abgewiesen und jetzt eben wieder Augsburg. Und der Anwalt, der sagt auch, er hat keine großen Hoffnungen, dass das jetzt noch irgendwas bringt. Er hat das eben auch noch nie erlebt, dass er in 17 Jahren immer scheitert, also dass gar nichts Erfolg hat von dem, was er tut, überhaupt nichts. Das hat er noch nie erlebt. Und bei dem Fall ist es aber so. Und deswegen sagt er auch, ich glaube in diesem Fall an gar nichts mehr. Aber beide behaupten, sie können es beweisen, durch wirklich starke Arbeit, auch von diesem Unterstützerkreis, ist herausgekommen, dass nämlich ein Alibi von einem der Verdächtigen falsch war. Und die können beweisen, noch mit mehreren anderen Dingen, da lassen sie sich noch nicht so ganz weit in die Karten schauen, aber haben schon so ein bisschen was durchblicken lassen, wer das war. Es klang mir auch erstmals auf den ersten Blick ganz schlüssig, als sie das sagten. Und ich bin mal gespannt. Ich bin total gespannt, ob die da überhaupt mit durchkommen und überhaupt irgendwie.
Ja, wer soll das denn gewesen sein? Hast du da schon eine Ahnung?
Na, kann ich jetzt nicht verraten. Ja, die hatten das gesagt, aber das kann ich jetzt nicht verraten. Weil die
Du hast mit denen geredet.
Mit beiden, genau, mit beiden. Die haben beide, wir planen ja, ich bin ja noch dabei, ich versuche noch darüber einen Film zu machen.
Mensch, Jule, das musst du doch erklären, die Hörer und Hörerinnen, die wissen das doch gar nicht.
Ach so, ja, das soll ich denn erklären?
Erklärt. Nein, aber die wissen ja nicht, dass du an diesem speziellen Fall sogar selber dran bist.
Ach ja, dann stimmt. Natürlich.
Ja, natürlich, das kann ja, ich dachte,
also.
Das war mir sonnenklar, Stefan.
Mir war das überhaupt nicht klar. Ich dachte, du hast diesen Fall jetzt irgendwo dir im Internet zusammengesucht. Und erzählst jetzt einfach mal darüber.
Nein, so fing das an. Aber dann war ich eben auch so gebannt davon und habe mit allen Kontakt aufgenommen, also mit allen Beteiligten, habe da einfach eben in dem Parkhaus angerufen und war baff, als die da am Telefon waren.
Also du willst da auch einen Film drüber machen, ne?
Möchte ich gerne. Das ist noch nicht so entschieden. Ich arbeite noch ein bisschen daran, dass die Redaktion da auch wirklich von überzeugt wird. Mhm. Also das Angebot liegt denen jetzt vor. Ich muss eben immer so ein Exposé, nennt sich das eben, schreiben, mit so einem Filmentwurf, wie ich mir diesen Film so vorstellen würde, wer da zu Wort kommen würde, was so in etwa zu sehen sein würde. Und das liegt eben da jetzt schon bei der Redaktion und die sprechen hoffentlich irgendwann mal in der nächsten Zeit darüber. Mal schauen. Ja. Dann werde ich berichten, ob das überhaupt was wird. Aber ich hätte da echt einen
Heidenspaß. Also ich wusste jetzt auch nicht, wusste jetzt auch nicht, dass du da schon so intensiv dran bist. Aber ist ja klar, Stefan, dass die Jule hier anders an unsere Crime-Fälle rangeht, als wir mit unserem mal ebenso gehört Hörensagen Wikipedia-Eintrag, so wie ich das immer mache.
Ja, eben. Ja, ich lese wenigstens noch einen Roman dazu.
Ja, ja. Du machst das ja schon intensiver.
Aber es gibt zwei Gedanken, die mir so ein bisschen durch den Kopf gehen bei dem Fall. Erstmal das Urteil, eine strafrechtliche Verurteilung. Kann der Richter eigentlich nur machen, wenn jeder vernünftige Zweifel aus dem Weg geräumt ist. Und also der muss wirklich überzeugt sein, dass der das war.
Aber das war ja vielleicht, ja.
Ja, aber...
Auch wenn das in der Urteilsbegründung vielleicht alles ein bisschen komisch klingt, aber also, ich glaube jetzt nicht, dass er, wenn er wirklich gezweifelt hätte, dass er den dann...
Nee, das glaube ich auch nicht.
Nee, das glaube ich auch.
Aber ich finde das ein bisschen...
Irgendwas musste ihn dazu gebracht haben, aber dass er das wirklich glaubt.
Also ich hätte noch Zweifel gehabt.
Aber das kann ja ein richtiger Justizskandal dann werden. Und wie das dann in Zukunft dann noch weitergeht, das ist ja hochspannend.
Ja, ja, und das wäre vor allen Dingen nicht der erste Justizskandal, den wir in München erlebt haben.
Ja, so
weil
ist
ich glaube,
genau.
Da gibt es ziemlich viele Justizskandale, kann das sein?
Ja. Ja, die haben schon ein paar Mal ziemlich, also sind ein paar Fälle zumindest so ein bisschen in die Hose gegangen oder so haarscharf daneben, ja. Ja,
ja, das wirkt das mir manchmal so wie so ein etwas selbstverliebter, von sich selbst überzeugter Haufen Juristen, die denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Total. Okay,
jetzt
total.
Teilt der Muss Stefan hier aber richtig jetzt, aus ja, jetzt in Richtung ich, Süden.
Ja, ich kenne Juristen. Ich weiß, wie die manchmal ticken.
Ja.
Aber
ganz schön brisant hier, was hier bei Zart und Bitter Crime Stories
absolut.
Passiert.
Absolut. Wir müssen auch mal hier ein paar harte Statements raushauen. und die andere Sache ist mit diesem Wiederaufnahmeverfahren, ne? Also dieses ganze Revision und Berufung und so, das ich habe das in meinem Studium gehabt, das war so kompliziert, das glaubt man gar nicht. Wann das überhaupt möglich ist und was man da alles für neue Indizien oder Beweise haben muss, dass man sowas überhaupt nochmal aufrollen kann und so. Also es ist nicht einfach.
So ist es. Also da reicht eben ja auch nicht, dass sie eben einfach sagen, dass da irgendwie neue Beweise oder so aufgetaucht sind. Das reicht bei weitem nicht. Oder dass sie eben einfach sagen, ja, das Urteil ist falsch in unseren Augen oder sowas. Das reicht überhaupt nicht aus. Die müssen da richtig, richtig was auspacken.
Und
dadurch, ne, dass sie sowas eben behaupten, der hat sich dann sogar auch nochmal so einem Lügendetektortest unterzogen. Das war auch nochmal so ein ganz hilfloser Versuch. Den hat er also mit Bravour sozusagen bestanden. Der hat wirklich alles da beantworten können in Bezug da auf die Tat, sodass wirklich da herauskam, dass er wirklich mit an ziemlicher Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht als Täter in Frage kommt. Aber so ein Lügendetektortest wird eben nicht so richtig anerkannt eben in Deutschland.
Ja, das stimmt.
In Amerika, glaube ich, wird das anerkannt, aber bei uns nicht. Und die versuchen das jetzt mit reinzunehmen.
Ja, in Deutschland ist das, glaube ich, noch so ein bisschen Hokuspokus, ne?
Ja.
Das ist nicht so ganz richtig ernst gemeint, ne? Ja. Also an der Stelle muss ich noch sagen, wenn das umgekehrt läuft, ne, dass ein Straftäter freigesprochen wird und wenig später findet man ganz klare Beweise, dass das doch war, dann kann man diesen Fall nicht mehr aufrollen. Strafklageverbrauch nennt man das.
Ach echt?
Ja. Dann rennt der frei rum und alle wissen, er war's, kann man nichts mehr machen. Kann man nichts mehr machen.
Boah,
abgeurteilt.
Okay. Ja, deswegen, das ist eben auch...
Er könnte also sogar gestehen danach, ne?
Theoretisch, ja.
Ach echt, oh Gott, ja, das ist aber schrecklich, ne?
Ja, Strafklage.
Ja, gut, ich bin auch wirklich, ich bin da auch irgendwie zwiegespalten so in diesem Fall. Mhm. Das ist so ein bisschen komisch irgendwie, weil mein Bauchgefühl irgendwie die ganze Zeit sagt, ja, das ist so seltsam alles, ne? Das kann der ja gar nicht gewesen sein, aber auf der anderen Seite sträubt sich noch alles und dann denke ich so, nee, das... Geht aber eigentlich auch nicht, dass so ein Gericht da irgendwie so falsch liegt. Ne? Das kann ich mir eigentlich auch wiederum nicht vorstellen. Und da, ich bin mal ganz gespannt, wohin das so läuft. Ob jetzt, vielleicht ist das ja auch so, ne, sein Unterstützerkreis und er und seine Verteidigung, die sind natürlich auch sehr prominent jetzt so und die sind sehr laut so quasi. Ne? Man kriegt sehr viel mit von diesen ganzen, ne, die Indizien, die sind ja alle größter Unsinn und so. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Davon lässt man sich auch so ein bisschen beeinflussen, glaube ich.
Ich meine, ja, klar, kann natürlich irgendwie dann auch doch sein, dass das vielleicht doch war. Aber ich habe ja neulich mit einem Strafrichter mal einen Talk, ich glaube, das war der letzte Talk.
Ja, genau.
Da habe ich mit einem Strafrichter gesprochen und der meinte, er hat es immer so gemacht, lieber 5 oder 100 oder 10 Schuldige freisprechen, als einen Schuldigen
Unschuldigen
ja. verurteilen. Also, ne?
Ja.
Also,
wüsste ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben könnte, so blanco. Das klingt schon. Ja, aber dieses Indubio Pro Deo.
Aber dieser eine Unschuldige, der 17 Jahre in den Knast gesteckt wird, das ist so.
Ja.
Das ist so schlimm, dass man dann lieber sagt, dann lasse ich lieber 10 Schuldige laufen.
Okay, das ist ein hartes Statement von Stefan, der wirklich heute Brisanz ohne Ende in diesen Talk streut, was ich auch gut finde.
Ja.
Kontrovers und brisant, dafür steht zart und bitter. Und ich bin auch sehr gespannt, Jule, wie das da bei dir weitergeht, und wir bleiben da dran und du bleibst da dran und du bist herzlich eingeladen, da zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nochmal was zu erzählen. Und wenn du dann recherchierst und in München unterwegs bist und du brauchst dann noch so einen Kettenhund, der ans Grobe rangeht, dann hast du hier mit Stefan einen Assistent, der geht dahin, wo es weh tut.
Ja, genau, ich komm mit.
Sehr gut, und den juristischen Berater, der sofort sagt, Moment, komm es da absolut. Erzählst du jetzt völligen Blödsinn. Der ist ja mein Berater im Hintergrund.
Nicht dein Berater, sondern dein Strafverteidiger.
Ja,
du kannst überall reinlaufen und sagen, ich habe meinen Strafverteidiger direkt mitgebracht.
Sehr gut. Ich darf diese Fragen stellen.
Liebling Kreuzberg, Stefan.
Ja.
Genau.
So machen wir es.
Ja, gut.
Sehr schön.
Herzlichen Dank für die intensive, detaillierte Darstellung von deinem Fall. Wir müssen uns noch überlegen, wie wir diese Folge nennen, da kannst du
wir
uns
können,
ja dann...
Ja. Soll ich was vorschlagen?
Ja, gerne.
Wir können ja, obwohl das ein bisschen wahrscheinlich, wir können ja sagen, der falsche Mörder, Fragezeichen, obwohl das natürlich dann heißt es ja, es gibt einen richtigen Mörder und einen falschen Mörder oder so, aber trotzdem kann man ja sagen, oder, der falsche Mörder?
Ja.
Oder
ja,
unschuldig,
Beispiel.
Ja, können wir ja nochmal überlegen.
Haut mich direkt, haut mich um.
Oder
habe ich gemerkt.
Ja.
Nee, oder 17 Jahre Knast.
Schön, dass wir direkt spoilern, worum es am Ende dann was
am
Ende passiert.
Das können wir auch nicht machen, ja, stimmt eigentlich.
Genau.
Das muss irgendwie sowas heißen, Parkhaus des Schreckens oder so in dieser Richtung.
Ja, das ist doch gut. Ja. Ja,
man merkt, der Micha arbeitet ehrenamtlich noch in der Redaktion der Bildzeitung.
Ja, ich bin Hobby-Dramaturg, weißt du doch. Ja.
Sehr gut. Ja, okay.
Ja. Also,
Micha, das ist der Titel.
Das war's jetzt. Vielen Dank und bis bald wieder. Ich bitte
bis
um
bald.
Das Outro, Stefan.
Ja, vielen Dank, Jule. Es war ein Genuss mit dir und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier hören. Ciao.
Dankeschön. Ciao.
Zart und bitter.